herzlich willkommen zurück zum Podcast It's All About von Henne und Jens. Heute zu Gast, frisch aus der Stuhlgruppe meiner alten Freundschaft. Das erklären wir später nochmal, ist lustig. Wir kennen uns nämlich schon, wir freuen uns riesig. Heute ist da bei uns die Alexa Feser.
Ich freue mich auch
riesig. Herzlich willkommen.
Und teilt mit uns einen Schwank ihres Lebens. Und wir teilen alle Schwanks, weil das ist die erste Folge tatsächlich im neuen Jahr. Die
fünfte Staffel.
So Jubiläumsstaffel. Ja. Und überleg mal, wie viele Podcaster schon nach der ersten Staffel aufgegeben haben. Yeah, ja. Also es ist jetzt nicht sehr leicht in dem ganzen
Game. Ich würde ja auch aufgeben, aber Jens hat mich hier einen Stuhl gebunden.
Apropos Stuhlkreis.
Jens hat mir einen neuen Stuhlkreis. Alexa, sau schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Was treibst du? Was machst du gerade aktuell? Bist du am neuen Album schreiben? Bist du am Touren? Was treibst du?
Ich schreibe natürlich gerade an meinem neuen Album. Also wenn man nicht auf Tour ist, schreibt man natürlich immer irgendwie an einem Album. Ja. Ich versuche das aber auch schon echt länger an diesem neuen Album zu schreiben. Und ich glaube, dieses Corona-Ding hat mich da echt ganz schön, boah, das ist so ein Strich durch die Rechnung gemacht. Weil man muss ja doch, also ich bin jemand, ich ziehe meine Energie schon daraus, irgendwie ganz viel rauszugehen, meine Umgebung zu beobachten. Ja. Also ich schreibe ja auch viel über Dinge, die ich so beobachte.
Ja.
Und das hatte ich ja jetzt nicht gehabt und ich merke, wie mich das auch hart runtergezogen hat und wie ich erstmal wieder mich so sammeln muss und das Gefühl haben muss, ich muss so ein paar Ideen und so eine gewisse Inspiration bekommen. Yeah. Die hatte ich jetzt in den letzten Jahren irgendwie einfach gar nicht. Und es dauert bei mir ein bisschen länger, bis ich da irgendwie reinkomme. Also dieser Songwriting-Prozess, der gestaltet sich gerade gar nicht so einfach, wie ich dachte. Okay.
Nee, also das ist schön, dass du das sagst. Ich glaube, das geht nicht nur dir so. Ich glaube, das geht aktuell, also wirklich, es fehlt ja einfach radikal an Input.
Zwei Jahre fehlen.
Man kann ja nicht nur Songs übers Kochen schreiben, weil wir alle Profikochs geworden sind in der Zeit.
Übrigen, ich gar nicht. Ich gar nicht. Nee, ich glaube, ich habe einfach kein Talent dafür. Also es gibt so Leute, die immer sagen,
Talent ist
immer was. Ich hab's probiert, aber ich hab's nicht geschafft.
Das war halt für mich die einzigste Option zu shoppen. Das war der einzige Shopping-Center, der offen hatte, wo man. Und dann hast du halt einmal gedacht, okay, jetzt kaufe ich mir was Geiles und dann was mache ich damit? Man musste ja.
Davor waren die Gespräche eher, welche geile Jacke hast du, welche geile neue Marke. Hey, weißt du, dass der Rewe gerade super Brokkoli hat? Ja. Den kann man richtig.
Ey, ohne Scheiß, solche Gespräche erinnern mich daran. Ja? So, was hast du beim DM gekauft? So, das Hygienespray, das ist aber auch ein gutes. Ey, da gibt es noch von der Marke eins. Ey, ohne Scheiß.
Also ich hab es im Studio selber von einigen Leuten gehört, dass halt einfach so jetzt Input fehlt. Wie läuft denn bei dir Songwriting ab? Du schreibst sicherlich auch immer wieder mit anderen Leuten zusammen oder machst du alles alleine?
Meistens alleine oder mit einer Person.
Okay.
Und das ist immer die gleiche schon seit 15 Jahren.
Wirklich, ja?
Ja, also ich bin da ziemlich loyal.
Ja, nee, ist doch auch schön, wenn man ein Team...
Ja, weil das hat sich so bei uns so eingebürgert. Wir haben halt so einen Modus operandi gefunden für uns, wo wir sagen, okay, das passt gut zusammen und man wird ja auch besser zusammen, ne? Ich glaube, dass man wirklich über die Jahre hinweg richtig gut werden kann als das Songwriting-Team. Und das ist bei uns auch so gewesen. Wir haben echt, also wir arbeiten so lange schon zusammen. Jetzt haben wir tatsächlich eine Pause eingelegt. Das heißt, ich bin so ein bisschen mehr auf mich geworfen, was natürlich auch eine Umstellung bedeutet. Mhm. Natürlich will ich jetzt nicht alles so der Corona-Krise in die Schuhe schieben. Weil wir haben ja jetzt auch schon wieder so eine lange Zeit, wo wir auch alles machen können, wieder Konzerte gehen können. Aber ich merke, ich brauche länger Zeit, damit es bei mir so, ich weiß nicht, bei euch ist es wahrscheinlich auch ähnlich so, dass das so gärt. Und es ist ja kein Prozess, dass du sagst, du gehst jetzt raus, dich inspiriert was und dann gehst du sofort ins Studio und machst was. Ja. Sondern bei mir ist es so, ich brauche so, das muss sich ja alles ein bisschen setzen und das muss ein längerer Abschnitt sein, wo ein bisschen was passiert, um danach mit so komplett so voll gefüllt mit Dingen, die dann wieder rauszulassen. Und da bin ich, glaube ich, noch nicht so angelangt, obwohl ich wirklich so 2-3 richtig krasse Songs auch geschrieben habe, aber die kamen eher so aus der Krise heraus. So.
Okay.
Und das kennt ihr ja auch, ne? Aus einer Krise heraus macht man oft was intuitiv ziemlich richtig so. Obwohl es auch schade ist, dass es so ist, ne? Aber
manchmal gehört es dazu. Was mir bei deinem Werdegang oder bei deinem Gesamtwerk bis heute auffällt, du hattest, wie du gerade gesagt hast, meistens den gleichen Produzenten oder Mitwriter. dennoch ist es ein Werdegang, der sehr unterschiedlich geworden ist. Also ich habe oft das Gefühl, wenn man so Biografien an oder Diskografien von KünstlerInnen anschaut, die mit den gleichen zusammenarbeiten, dann ist entweder alles immer gleich, es klingt alles immer irgendwie gleich, man versucht den modernen Input reinzubringen, oder man versucht einen extremen Bruch von Platte zu Platte reinzumachen. Bei dir wirkt es wahnsinnig organisch, da wirkt es so, dass es nicht irgendwie mal diese klassische Zauberformel gefunden worden ist, auf der man rumreitet, auch wenn es keinen mehr interessiert. Entschuldigung an die. Bei dir wirkt es eher so organisch, dass es sich immer weiterentwickelt. Das ist auch falsch, weil es eine andere Entwicklung ist. Es ist so eine Entwicklung einfach. Also ich fand auch schon die allerersten Sachen wunderschön. Ich habe dich, glaube ich, damals im Witzemann nur mit Piano gesehen? Irgendwo war es mal ein ganz kleines Konzert.
Ja, auf jeden Fall ganz am Anfang ganz viele Solo-Piano-Konzerte gespielt.
Genau, da hab ich dich mal gesehen gehabt. Und dann gab es ganz, ganz viele unterschiedliche Musiken, aber man hört immer raus, es ist Alexa Faeser.
Oh, also danke schön.
Und es ist nie irgendwie langweilig und nie irgendwie gleichgeschaltet. Und es ist auch viel, vor allem wenn ich jetzt die neuen Sachen anhöre, also Highscore vor allem, ist es dann auch nochmal so ein extremes Wagnis. Also wenn ich jetzt, fühlt sich für mich so an, also wenn ich Highscore neben Fluchtwagen stelle, dann ist es was irgendwie, wow, okay, warum jetzt nicht diese Erfolgswelle weiterreiten? Die hat ja wunderbar funktioniert und war ja auch überall omnipräsent. Nee, man will was Neues machen. Warum?
Oh, also erstmal nehme ich dich gleich mit und du kannst immer neben mir als Beifahrer irgendwo sitzen und mir die ganze Zeit so was Schönes sagen. Vielen, vielen Dank für die Blumen. Es freut mich natürlich sehr, dass du das so empfindest. Ich habe das auch so empfunden. Natürlich gibt es auch immer Kritik von Leuten, die es nicht so empfinden, die sagen, boah, der Change ist immer zu krass, die ganze Zeit Change, Change, Change. Aber das ist echt meine Persönlichkeit. Also ich bin so als Person auch so, dass ich immer Bock habe, neue Dinge zu machen. Ich ziehe auch zu jedem Album um. Was auch damit zu tun hat, dass ich so neue Inspirationen brauche. So, ich wechsle jetzt nicht die Leute oder so. Also mein Umfeld ist immer noch mein Umfeld. Aber ich brauche so visuell und auditiv immer irgendwie neue Reize. Yeah. Und bei Highscore, das war natürlich ein Wagnis, weil das ist meine erste eigens produzierte Single. Ne? Also ich habe selber über die Corona-Zeit, man macht ja viele andere Sachen auch, so habe ich mir so mein kleines Home-Studio zusammengebastelt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt selber an zu produzieren. Und hab plötzlich gemerkt, dass mir das voll liegt.
Ach cool.
Also ja, voll. Ich war auch gar nicht so, weil ich war ja immer so der, sagen wir mal, Sofa-Produzent, der zwar alles einspielt, aber der immer noch Teams hat, die da am Mischer sitzen und mich dann meine Sachen einspielen lassen und dann kann ich wieder irgendwelche anderen Sachen rausprobieren. Also ich habe nie die technische Komponente davon so, da habe ich mich nie so reingebracht. So. Und jetzt auf einmal habe ich gedacht, okay, ich muss das eigentlich mal machen, was für ein Quatsch, weil ich mache ja eh so viel selbst. Ich spiele die ganzen Sachen ein, die ganzen Synthies und so. Und weiß auch ganz genau, was ich möchte, auch vom Sound und von den Sequencern, was man so macht. Und auch vom Mischen her, glaube ich, habe ich schon ein gutes Ohr. Und habe ich gedacht, okay, ich probiere das selber jetzt mal aus und habe mir dann leistungsstarken Computer geholt und ein paar Tools und so zu Hause dann für mich so rumprobiert.
Ach, voll schön. Cool.
Und das war jetzt ehrlich gesagt das erste Ergebnis, ne? Also Highscore war mein erster prozessierter Song.
Hut ab, ey. Richtig, richtig gut.
Ich hatte beim ersten Mal hören, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich hatte LaRue im Ohr. Dieses In There For The Kill mit diesem wunderschönen Beat. Und der hat mich sofort mitgenommen, der Song. Mochte ich wirklich arg. Und du hast es gerade so erzählt, als ob so ganz leicht und einfach wäre, macht man halt Kopf für sich einen Computer. Ich weiß, dass du Muckerin durch und durch bist. Also du bist jetzt nicht jemand, der irgendwie mal ganz kurz hier was runterproduziert, sondern Muckerin durch und durch. Und das ist deine ganze Karriere schon, dass du wirklich vom Piano, vom Klavier kommst, vom klassischen Songwriting kommst. Und da wahrscheinlich so dieses Basic in dir drin hast, also dieses musikalische Ohr in dir drin hast.
Genau, ich habe relativ früh schon angefangen zu spielen, so mit 5.
Wow.
Und war aber, es klingt jetzt sehr krass, weil ich war im Notenlesen relativ schlecht. Also ich hatte das Glück, meine Klavierlehrerin hat relativ schnell rausgefunden, dass ich eine tolle Fertigkeit habe, zu hören und selbst Sachen zu machen und hat das voll forciert. Die hat gesagt, boah, du hast voll das gute Ohr, also du hörst Sachen raus. Also ich konnte immer besser Sachen nachspielen oder so Sachen rausholen und meine Fertigkeit war viel größer als die des Notenlesens. Ne? Yeah. Und dass die dann gesagt hat, ey komm, dann lass uns doch da ein bisschen mehr so Energie reinstecken und mach mal selber, improvisier doch mal selber und spiel doch mal selber was. Und so bin ich ja zum Songwriting gekommen. Ne? Die hat das irgendwie so ganz gut so rausgefühlt. So. Die war Inderin, so Mito, Antja hieß sie. Also eine ganz tolle Frau und auch so eine Buddhistin und ganz mit so einer ganz tollen, großartigen Energie. Also ich hätte echt Glück gehabt.
Außergewöhnlich.
Ja, wirklich außergewöhnlich. Die allererste Klavierlehrerin, die ich hatte, die war ziemlich uncool. Also die hat das nicht so gecheckt. Mhm. Und als ich dann eine neue hatte, die hat das sofort gecheckt. Und so ist das halt, ne? Mit wie gut der Lehrer ist, kann dann am Ende irgendwie auch der Schüler werden. Und dadurch bin ich halt dazu gekommen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall mit dem Produzieren, was ich jetzt mache, hätte ich mir, also ich glaube, ich habe mir lange viele Sachen auch nicht so zugetraut und so, weil ich wollte, ich hatte immer den Anspruch, das muss alles gleich super krass perfekt sein und, yeah, und gut sein und ich habe immer so ein super hohes Level, wie ich was machen möchte und da habe ich mich das einfach mal getraut, irgendwie zu machen und war natürlich total glücklich, dass von meinem Umfeld auch so tolles Feedback kam und gesagt hat, du musst das unbedingt weitermachen, das ist voll gut. Du musst auch andere Leute vielleicht mal produzieren, wenn du selber nichts mehr machen möchtest. Mhm. Und ja, und dann das hat mich angestachelt. Und witzigerweise ist das so dieses Anfängerglück. Kennt ihr das? Ihr habt eine neue Sache wie ein neues Spielzeug und ihr probiert damit rum. Und das Erste, was ihr macht, ist eigentlich ziemlich geil. Mhm. Ich habe jetzt seitdem nicht mehr so viel krass tolle Sachen gemacht. Also ich will.
Also so eine ehrliche Aussage und ich fühle dich zu 100%. Ich finde es voll schön, dass du sowas sagst. Und es tut mir wahnsinnig weh. Und
nein, das geht ist gleich, nicht schlimm.
Das, nee, nee, aber das ist halt, du hast vollkommen recht. Die ersten Schüsse sind irgendwie, man kann, ja, Anfängerglück ist eine falsche Formulierung, finde ich, sondern aber das ist halt einfach die Geilheit auf das, dass es passiert.
So
und
new.
Man kann nicht fassen, dass es passiert. Und dann denkt man, was habe ich getan? Und dann war's.
Und dann ist genau. So, dann fängt der Kopf an, okay, ich muss das jetzt irgendwie wiederholen oder ich muss was geil.
Auch nochmal
so. Und dann fängt's an, so, dann kriegst du so Sand ins Getriebe und dann merkst du so, oh, du bist schon wieder so voll im Kopf dabei. Und am Anfang war das so eine, hat das so eine Leichtigkeit gehabt. Aber das kommt auch wieder.
Ich glaube,
wenn ich es erstmal wieder ein bisschen weglege, was ich gerade mache, ich bin jetzt gerade wieder klassisch unterwegs am Piano mit Stimme und versuche eher wieder klassisches Songwriting zu machen, dann habe ich wieder mehr Bock auf das andere und so wechselt sich das dann halt auch Gott sei Dank ganz gut ab.
Das, meine Tochter hört den Podcast auch immer an und ich habe die auch mit 6 oder 7 dann zum Klavierunterricht geschickt, die hat dann irgendwann aufgehört, weil sie keinen Bock mehr gehabt hat. So. Und dann habe ich vor einem halben, dreiviertel Jahr das Piano mal wieder in ihr Zimmer gestellt, weil ich auch ein bisschen spielen wollte. Ich kann es zwar überhaupt gar nicht, aber ich fand es schön, da so ein bisschen drum zu spielen. Und plötzlich hockt sie jetzt abends im Zimmer und spielt und sie mag deine Musik auch, deswegen ist es mit Sicherheit für sie ein Ansporn, mal wieder zu spielen. Ach, cool. Zu spielen.
Das ist ja richtig cool.
Ja. Und die Leichtigkeit ging uns ja genauso, Henne. Podcast, wir haben erstmal eine Probeaufnahme gemacht, damals mit unserem Freund Tua, haben gesagt, okay, wir machen mal eine Probeaufnahme, weil wir nicht wussten, wie das überhaupt funktioniert. Er hat sich bereit erklärt und die Probeaufnahme war irgendwie so geil, dass es gleich die erste Ausgabe gewesen ist.
Yeah.
Und seitdem fließt es halt irgendwie. Das ist wirklich dieses Anfangsglück. Ich glaube, wenn die erste Ausgabe scheiße gewesen wäre, hätten wir noch Prinz Pi gemacht und dann wäre Feierabend
voll,
gewesen.
Voll.
Und so sind wir seit 5 Jahren dabei und machen und machen und machen.
Yeah.
Weil es Anfangsglück war, weil die Energie hier im Studio so toll war. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, wir nehmen nur im Studio auf. Also es kommen immer Anfragen remote. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen im Studio, wir wollen dir in die Augen schauen können.
Das kann ich voll verstehen.
Weil das ist die Energie.
Hier ist man so im Schutzraum irgendwie.
Ja,
gell?
Ja, vor allem ist es so geil. Ich, während ich mit euch erzähle, schaue ich die ganze Zeit da unten auf diese, ich weiß gar nicht, was das für ein Gerät
ist. Eine Lichtorgel.
Ey, das sieht so geil aus. Und mich inspiriert das voll, weil ich denke so, ach, so schön, man fühlt sich so zu Hause, alles blinkt und überall
also
Keyboard.
So, jeder Musiker fühlt sich hier drin wohl, weil es ist normal, im Studio zu sein, man ist nicht in so einem kühlen Ding. Das ist eine TR-8 von Roland, das ist eine 808-Nachbau sozusagen.
Ah, das gab es früher in den 90s, ne? Kann das sein? Das
genau,
ist so ein 90s,
genau.
90s-Ding, ja.
Und die Originale sieht, ich muss es jetzt
holen.
Jetzt
holen,
bitte, hol doch mal.
Du holst mal.
Das ist auch nicht die Originale, aber so sieht die Originale aus in etwas größer. Das ist das süßeste Gerät der Welt.
Guck dir
mal an.
Das ist
eine 808.
Das würde ich mir sogar so hinstellen, weil ich so schick finde. Ey.
Da gibt es auf
so
Netflix auch eine, glaube ich, eine ganz tolle Doku 808. Ne?
Ja.
Also das ist, glaube ich, das ist
mega.
Ein Drum.
Darf ich mir das
absolut natürlich.
Ich muss ja immer bei Tools, so ich
das
immer
so. Ist der Drumcomputer, der die Welt verändert hat.
Ja.
Muss man echt sagen, der bis heute alle Musikstile prägt. Also dieses Gerät ist einfach.
Und maßgeblich an der Revolution des Elektromusik.
Der muss nachher auf unser Bild mit drauf, dass wenn die Leute das hören, dass sie auch wissen, was für ein Gerät das ist.
Wir so machen sie eine Story.
Das sieht voll 70er-Jahre mäßig aus, das Teil, ne? Also
ja,
so mit den
glaube,
Farben und
alles. Der ist wahrscheinlich
Anfang 80er.
Ja. So alt ist das Ding. Ey, überleg mal, und die Kids basteln heute ihren Sound eigentlich. Also
damit,
ne?
Ja, alle Hip-Hop-Sachen, alles 808.
Das hörst du auch raus nach wie vor. Du hast gerade was angesprochen, dass du, und ich erinnere mich an den Social-Media-Post von dir, dass du angegangen worden bist, als ich glaube Fluchtwagen rauskam oder zumindest so die ersten in die Richtung, wo du dann auf Facebook angegangen worden bist, hey, wie kannst du nur? Und dann hast du einen ewig langen Post geschrieben, so nach dem Motto, eigentlich ist es mir zwar egal, aber hört doch auf und lasst doch die Leute einfach machen, wie es ist. Und das war zu einer Zeit, ich glaube, es war während der Corona-Zeit,
ja, genau,
wo es dann echt nur noch Hate im Internet gab, wo es auch ganz schlimme Geschichten gab über von KünstlerInnen und uns InfluencerInnen, was da passiert ist. Und da hast du so, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass du rausschreien musstest, was da gerade passiert, dass du es nicht mehr ertragen hast. Jetzt nicht nur wegen dir, sondern als Sprachrohr für die ganzen jungen Frauen auch, die gerade angegangen worden sind. Weil ich habe auch ein paar Kommentare gelesen, unterirdisch, also wirklich unterirdisch, was da passiert ist teilweise.
Es ist grundsätzlich so, es betrifft ja nicht mehr Frauen, sondern generell Menschen. Mhm. Generell, ne, wenn dieses Verurteilen und dieses immer eine Meinung zu allem zu haben. Und auch, ich finde es immer dann interessant, ich mache ja schon sehr, sehr lange Musik. Mhm. Also man kann mir ja vieles erzählen, aber sicherlich nicht, dass ich nicht Vollblutmusikerin bin. Wer sich mit mir beschäftigt, weiß, dass ich einfach das einfach liebe und da auch durch den Schmerz gehe und das voll mein Ding ist. Und dass Veränderung auch mein Ding ist, weil wer meine Alben kennt, weiß, jedes Album klingt irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Und wer mich auch schon länger kennt, dass ich weiß, dass ich schon immer von Anfang an auch mit Rap-Leuten zusammengearbeitet habe. Also immer schon und auch Rap höre und das einfach auch ein Teil meiner Musikgeschichte ist und nur ein Teil, also wie vieles andere auch. Deswegen glaube ich, bin ich da auch so vielseitig, weil ich einfach viel geil finde und so und auch mir aus allen möglichen Genres da was rauspicke. Und was ich so ein bisschen klassisch deutsch und ein bisschen eigentlich scheiße finde, ist dieses Ding, dass man leider gar nicht übers Genre hinaus denkt. Mhm. Also das wird alles sehr, sehr schnell in so Schubladen sortiert und die Amis, die sind so gar nicht. Also wenn du darüber schaust, da gibt's auch mal ein Feature mit Jay-Z und Kid Rock oder so, weißt du, so aus Genre übergreifend und da wird überhaupt gar nicht überlegt, ob das zusammenpasst oder nicht zusammenpasst. Yeah, yeah. Und das finde ich manchmal so, ich mache mir da überhaupt gar keinen Gedanken, ob mein Feature-Partner zu mir passt oder nicht. Ich mache ein Feature, weil ich es geil finde und weil ich den Künstler geil finde und weil ich denke, dass wir einen geilen Song machen. Also mir geht es halt auch um Song.
Was heißt du, was denkst du, wo die Schuld bisschen liegt? Also weil das ist ein typisch deutsches Phänomen, was sau traurig ist, weil die Musik dadurch eingeschränkt wird. Ja? Voll, also die Kunst wird blockiert. In meinen Augen, deswegen finde ich elektronische Musik immer so schön, weil die gar nicht so durch die Sprache begründet wird und dadurch halt international sofort möglich ist. Also ob du jetzt ein Deutscher bist oder was weiß ich was, die elektronische Musik ist einfach allgegenwärtig und ist erlaubt. Ja. In Deutschland ist es so, dass sehr gerastet wird, dass auch deutsche Popmusik ziemlich vereinheitlicht wird, muss ich finden. Also sowohl textlich, in Formaten, in Klangbildern, dadurch, dass dann halt Türen zugeschlagen werden im Radio, wenn du nicht da passt und da und absolut. Da. Also es ist sehr vorgegeben. Woran liegt das? Sind wir da als Musiker, sind wir selber schuld dran? Nee. Haben wir uns das Maul verbieten lassen, dadurch, dass irgendwann Radiostationen und Plattenfirmen die Vorgabe machen und wir versuchen denen irgendwie reinzupassen und können wir was tun? Weil ich finde, das ist eine wirklich krass zentrale Frage.
Da hast du recht. Ich sehe die Schuld überhaupt nicht bei den Künstlern, weil die Künstler sind ja immer, sobald jemand was versucht anders zu machen, dann kriegt er ja ganz oft einen Riff von irgendjemandem, so von wegen, warum machst du das denn jetzt? Ne? Ja. Sobald ich versuche, Genres miteinander zu mixen oder wie du sagst, erst einen Song wie Fluchtwagen mache und dann einen Song wie Highscore mache, dann wird gefragt, ja, aber warum macht sie das denn jetzt? Wo ich denke, ja, aber warum denn nicht?
Ja.
Also so, was warum fragt man denn nicht immer erstmal nach der Möglichkeit, bevor man das so, also so ein Restrikt davor sitzt, so, wo ich mir denke, hä, ich denke lieber in Möglichkeiten und nicht in das, was nicht funktioniert. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein typisch deutsches Ding. Und das hat auch sehr viel mit der Medienlandschaft zu tun, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber ich habe das Gefühl, dass auch die Medienlandschaft so eingerastert ist. So, du hast bestimmte Sender oder Formate, wo du genau weißt, okay, das und das findet statt, das findet nicht statt. Und das hat sich so richtig festgefahren. Das ist wie so eine richtig verwulste Narbe geworden, ja, so diese ganze Landschaft. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass das Long-term mich schon hart frustriert hat auch, ne, weil ich wollte nie irgendwo eingeordnet werden. Ich mache halt Popmusik. So. Pop ist Pop. Pop darf auch alles. Ich lasse mir da auch nichts vorschreiben, was ich da mache. Ich mache das schon immer so. Ich finde es halt nur lustig, dass die Menschen, die das vorschreiben oder die damit ein Problem haben, meistens gar keine Musiker sind und überhaupt gar keine Ahnung haben von dem, was ich da mache und dem Prozess. Ja. Und dass man sich als Künstler ja auch stetig generell gerne weiterentwickeln möchte. Die feiern dann so jemand wie Madonna ab. Aber wenn jemand in Deutschland vielleicht pendantmäßig in die, also ich rede jetzt nicht von mir, aber von allen möglichen anderen Künstlern, die auch so Chamäleons einfach sind und sich ausprobieren. Sobald das dann in Deutschland passiert, ist das dann nicht en vogue und irgendwie, dann muss man dann bestimmten genrespezifische Sachen irgendwie machen. Ja. Und das, da wollte ich mich nie eingliedern und nie irgendwie labeln lassen, bis heute nicht. Und sicherlich ist das schwerer, dann das so zu machen, aber für mich ist es Freiheit und auch meine Identität, weil ich kann mir ja nicht sagen lassen, wer ich bin von anderen. Ich könnte jetzt nicht nochmal so ein Album machen wie Gold von Morgen. Mhm. Das habe ich halt 2014 gemacht und das ist auch ein geiles Album. Mhm. Ich liebe das auch. Mhm. Aber jetzt mache ich halt was anderes.
Geil.
Und in 20 Jahren mache ich wieder was anderes. Wer weiß das, was ich in 20 Jahren mache? Vielleicht ist das so abstrakt und so abstrus, dass die Leute sagen, ey, guck mal, so hat sie angefangen und das macht sie jetzt. Vor allen Dingen bei Kunst an sich, wenn du in eine Galerie gehst und eine Bilder siehst oder Skulpturen von Künstlern, da fragt niemand nach, okay, das ist jetzt sein Werk von den früheren Jahren und jetzt nach 10 Jahren macht er das, sondern das finden Leute ja eher toll, dass es dann eine Entwicklung gibt. Bei Musik ist das irgendwie anders und das vielleicht können die Leute wünschen sich auch was, was so konstant bleibt in ihrem Leben, weil sie was mit einer bestimmten Zeit verbinden und einer bestimmten Reminiszenz in eine bestimmte Sache haben und dann das gerne kopiert sehen wollen. Mhm. Obwohl, wenn du das Gleiche immer die Jahre machst, kriegst du ja auch den Stempel drauf. Also, man würde immer das Gleiche machen. Also im Grunde genommen hat man das als Musikerin in Deutschland nicht unbedingt so leicht. Sowohl, wenn du dich veränderst, als wenn du immer gleich bleibst. Also es gibt immer irgendwie Kritik da und ich habe mittlerweile irgendwie aber auch gelernt, darüber ein bisschen zu schmunzeln, zu lachen, weil also diejenigen, die es so einordnen wollen, die sind ja eh, die checken das auch nicht, was ich meine. Insofern ist mir dann auch wurscht.
Ja. Ich sehe es einen Tick anders wie du. Ja. Ich glaube, du siehst es aus deiner Warte, weil du da auch eine Ausnahmeerscheinung bist. Ich sehe es schon, wenn ich mir die Musik in den letzten 10, 15 Jahren anschaue, dass ein ganz Großteil der MusikerInnen versucht, das Game einfach mitzuspielen. Die versuchen, dem Algorithmus von Spotify gerecht zu werden. Die versuchen einfach mit Hängen und Würgen da irgendwie sich zu platzieren und da zu passieren. Und sie versuchen nicht, das Game zu brechen. Und wenn es Leute gibt, die das Game mal brechen, keine Ahnung, Danger Dan mit seinem Piano-Album plötzlich als Linksradikal oder Schmidt zum Beispiel, dann funktioniert es ja auch. Aber die große Masse funktioniert immer, immer mitzuschwimmen und versucht dann zu sagen, okay, das Feature klappt gerade, also hauen wir das Feature überall hin. Und bei dir, du hast ja gerade gesagt, deine Feature-Künstler suchst du dir aus im Normalfall. Oder viel ist es so, dass man sagt, Savage funktioniert gerade, der hat mit Nessie die Nummer gehabt, also hauen wir den jetzt da drauf, weil die Plattenfirmen dann entscheiden und die KünstlerInnen aus einer gewissen Drucksituation raus nehmen das dann oft an und das finde ich ein bisschen schade, dass es zu wenig gibt, die gerade versuchen irgendwie diese Banden zu brechen und drüber zu springen. Du siehst es aus deiner Warte, weil es für dich natürlich ist, weil du das machst, weil das deine Natur ist, wie gesagt, aber viele schwimmen zu sehr mit, finde ich, und brechen zu wenig und die Zeit ist da zu brechen und die Zeit ist da, diesen scheiß Algorithmus endlich mal wieder nicht auf 1,50 Songs, die mit Hook anfangen, sondern endlich mal wieder hier Songs zu erzählen und auch Geschichten zu erzählen. Und da würde ich gerne einen Bogen spannen zu deinem neuen Song, der demnächst released wird. Checkbox, du hast vorher auch darüber gesprochen, dass Schmerz eine wichtige Rolle ist. Checkbox tut weh. Der Song tut lyrisch wirklich weh und der ist wirklich so, wow, okay, hat sie das wirklich gesagt? Hat sie das wirklich erzählt? Da macht man sich kurz Sorgen, wenn wir dich anrufen und sagen, kannst gerne in meinen Arm kommen, ich tröste dich, ich helfe dir und das ist wirklich so ein...
Ich habe nichts dagegen. Do it.
Also, und es ist wirklich und da komme ich gleich zu unserem gemeinsamen Freund auch, zum Franz Josef Bauer, es ist wirklich sehr mutig. Und Mut scheint ein Thema zu sein, das dich komplett begleitet. War ja auch ein Titel und so weiter. Also Mut ist wirklich ein Thema. Mir hat da Franz, die spiele ich dir nachher vor, die Sprachnachricht. Ich habe ihn gefragt, ob er dich irgendwas fragen möchte, wenn er die Möglichkeit hat. Und er hat gemeint, ja, er möchte dich gerne fragen, wo du den verdammten Mut herbringst, deine ganzen Sachen zu machen, jetzt auch viel alleine zu machen. Wo kommt dieser Mut her? Auch wenn du eine starke Frau bist, wo ist dieser Mut hergekommen und wo ist dieser Mut auch konstant geblieben und wo hast du auch im Laufe der Jahre, haben wir alle Fehler gehabt, haben wir alle Flops gehabt, wie auch immer und es lief nicht alles immer rund. Wie hast du es geschafft, diesen Mut aufrechtzuerhalten beziehungsweise diese Mutleiter sogar wieder in eine Treppe höher zu steigen? Das war eine Frage von Franz.
Oh, das ist eine tolle Frage. Ich liebe ihn.
Wir lieben ihn, glaube ich, alle. Großartiger Mensch.
Total. Witzigerweise habe ich ihm heute noch eine Sprachnachricht geschickt, dass ich jetzt zu dir fahre. er hatte mir auch geantwortet, aber ich habe es noch leider gar nicht gehört. Aber ich freue mich natürlich auf seine Antwort später. Boah, ich finde mich gar nicht, also witzigerweise finde ich mich gar nicht mal so mutig. Ich bin ja auch so ein kleiner Pavlovscher Hund. Ich mache ja nur das, was ich aus einem Schmerz heraus in meiner Kindheit heraus kompensieren muss, so ein bisschen. Ne? Ich bin in der Familie groß geworden, hatte einen ziemlich ätzenden Vater, habe auch keinen Kontakt mehr zu dem und glaube, habe da verarbeitet da schon mein Leben lang im Grunde genommen die Situation, dass ich als kleines Kind mich einfach nicht geliebt gefühlt habe und denke, dass das jetzt andere übernehmen müssten, vielleicht eine Audience oder die Musik an sich. Und im Grunde genommen ist es immer nur das Suchen auch nach Liebe und nach Anerkennung und das und gehalten werden. Und dadurch, dass Musik immer meine Therapie war, schon von klein auf, weil mein Vater halt so doof war, habe ich mich immer ans Piano gesetzt, hat sich das natürlich auch bei mir so manifestiert, dass das mein Trost ist, ne, so Musik zu machen und für alles, was sonst nicht geil läuft. Und das ist dann zu so einer Gewohnheit geworden, ne? Und auch sowas hat sich so bei mir so eingetrichtert, wenn was nicht geil läuft, dann
krass,
muss ich Musik machen. Und was aber parallel, wenn ich es jetzt sagen kann, und ihr wisst selber, wie die Musikbranche ist, auch ein zweischneidiges Schwert ist. Also es verletzt mich auch unglaublich, weil ich das, was ich gerne freisetzen möchte und die Menschen, die ich gerne erreichen möchte, nicht immer auch erreiche. Ne? Sei es Reichweite, sei es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, sei es, dass Medien und Gatekeeper da sitzen, die das irgendwie nicht weiter verbreiten. Aber trotzdem habe ich diesen innerlichen Drang, so, ich bin wie so eine Getriebene, die das irgendwie machen muss. Und ich glaube, dass das psychologisch bei mir ziemlich früh festgesetzt worden ist, sodass ich das wahrscheinlich bis ins hohe Alter hinein machen werden muss. Also es muss auch getan werden. Das klingt jetzt so krass, das wäre so irgendwie sowas Starres, aber ist es gar nicht, weil es so ambivalent ist. Also ich finde darin meinen Trost, aber es ist auch meine größte Verletzlichkeit. Und mutig bin ich nur dann, wenn es mich verletzt und ich es wieder mache, aber dann tröstet es mich auch wieder. Also es ist dann auch wieder nicht mutig. Es ist wirklich so eine ganz ambivalente Geschichte mit der Musik. Also auf der einen Seite liebe ich sie und die spendet mir immer Trost für alles, was in meinem Leben schiefläuft, aber sie verletzt mich auch manchmal, weil die Erwartungen und auch das, was man gerne damit erreichen möchte, auch sehr hoch sind und die natürlich nicht immer erfüllt werden können. Ne? Also,
wow, schön. Ja.
ich finde es wahnsinnig mutig, gerade mit Jackbox dann so offen rauszugehen, sich komplett nackt zu machen, sich komplett verletzlich zu zeigen und auch zu machen und mit Sicherheit auch dann wieder Angriffsziel für irgendwelche Idioten zu sein. Ich habe den leider erst heute Morgen hören können, weil der heute Morgen erst kam und fand wirklich so, ich musste schlucken ein paar Mal bei dem Song.
Wow.
Ich musste wirklich, ich habe Gänsehaut bekommen und musste schlucken. Und ich finde auch dieses Bild der Jackbox finde ich einfach grandios. Der ist lyrisch wirklich wunderschön. Man hat so immer sich in der Jackbox, man guckt morgens, passen die Schuhe zu der Jacke, ist der Lippenstift, bei mir jetzt nicht, ich trage selten Lippenstift, aber sitzen die Haare gut, habe ich meine To-Dos irgendwie im Griff, habe ich das und das gemacht, habe ich gut Frühstück gemacht für die Kinder, was auch immer. Man hat so eine Jackbox im Leben und am Abend sitzt man da und denkt, ja, was ist mit mir eigentlich, wo ist meine Jackbox, was ist mit meinem Inneren, mit meiner Liebe, mit meiner Seele, habe ich die überhaupt gecheckt? Und die spielt keine Rolle auch in meiner Jackbox eigentlich nicht. Die merke ich auch dann persönlich erst, wenn es mir beschissen geht, wenn ich auf der Couch hänge und vor mich hin sabber, weil ich gar nicht mehr klar denken kann manchmal. Und dieses Bild finde ich wirklich grandios. Das hat mich wirklich tief beeindruckt und nimmt mich, glaube ich, auch mit und gibt mir, glaube ich, nochmal eine weitere Jackbox in meiner To-Do-Liste, die ich täglich habe.
Ja, das ist
also
voll
danke
gut.
dafür.
Oh, danke schön. Also es ist tatsächlich so, dass wir ja immer alles kontrollieren im Leben, ne? Und ich bin der Meister drin. Ich versuche alles in meinem Leben zu kontrollieren, von A bis Z. Aber es gibt eine Sache, die ich halt nicht kontrollieren kann, mich selbst, ne?
Ja.
Und das geht ja auch ein bisschen um die depressiven Episoden, die ich habe, ne? Dass ich, dieser Song beobachtet natürlich Situationen und mich selbst, also ich fühle mich fast so in so einem Film, obwohl ich da eigentlich der Hauptdarsteller in dem Song bin. Und das Krasse ist, dass man, wenn man sich beobachtet, plötzlich merkt, irgendwas ist anders, aber man weiß nicht, wie der Weg zurückgeht. Also es plötzlich schleicht sich so unfassbar schnell so ein Gefühl von ja so einer Gleichgültigkeit und fast schon Lethargie ein und man empfindet Dinge nicht mehr so intensiv und so krass und dann merkt man plötzlich nur retrospektiv, ne, so, wenn man die gleichen Dinge macht, so, oh krass, es fühlt sich plötzlich, ich fühle dabei gar nichts mehr, obwohl ich früher mal was gefühlt habe. Und du erinnerst dich daran, dass du mal was gefühlt hast, aber du weißt nicht mehr, wie sich das anfühlt. Und das ist so, Und das ist voll krass bei genau dieser Krankheit und dass man auch gesellschaftlich oftmals in Umfeldern ist, die dir sagen, so ja, du musst doch einfach beschäftige dich mit positiven Dingen oder so oder mit guten Sachen und so. Und dass gar nicht so gecheckt wird, dass das wirklich auch eine Krankheit ist und dass man, genauso wie man sich ein Bein bricht, eigentlich da auch zum Arzt geht und das behandeln lässt und man selber sich das auch nicht traut, weil man ja immer stark sein möchte. Auch ich wollte ja immer stark sein und ich wollte ja, ich habe ja keine Probleme und ich kriege das ja irgendwie hin, ne? Auch dieses vor sich selbst nicht einzugestehen, dass da irgendwas nicht stimmt und dann an den Punkt zu kommen, zu merken, okay, ich glaube, es geht so gar nicht mehr weiter. Sonst implodiere ich komplett. Ja, so. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich nochmal wollte, dass das andere auch für sich checken, die nur ansatzweise dieses Gefühl von Emotionsverlust und auch so ein eigenes Gefühl zu sich zu verlieren, ne, was so schnell passieren kann. Also jetzt auch gerade über Corona nochmal, ne? Also das hat ziemlich viele einfach die Schuhe ausgezogen und viele denken, naja, wieso? Ich bin ja nicht wirklich traurig. Aber wenn man nicht traurig ist und nicht glücklich ist und bei vielen Dingen gar nichts mehr empfindet, dann ist das ein ganz krasses Warnsignal und etwas, was man auf jeden Fall irgendwie bearbeiten muss. Und das schafft man meistens nicht alleine.
Ja. Definitiv nicht. Muss man auch nicht alleine schaffen. Die Stärke braucht man nicht, dass man es alleine schafft. Das ist Quatsch. Wie du gesagt hast, ein kaputtes Bein schaffe ich auch nicht alleine. Da kann ich mir noch so ein Hölzer hintapen. Da brauche ich letztendlich einen Arzt. Es ist ein Thema gerade. Ich brech's mal runter aufs Alleinesein, weil du bist ja dann in dir alleine, weil du es nicht aussprichst, weil du niemanden hast, mit dem du sprechen möchtest. Man hat immer Leute, mit denen man sprechen kann, also da draußen, bitte geht zu den Leuten, mit denen ihr sprechen könnt, wenn es euch nicht gut geht. Geht zu Ärzten und versucht es nicht für euch alleine zu machen. Das ist gerade in der Musik ein Thema, ich glaube auch, dass es was mit Corona zu tun hat. Gerade bei den ganz Erfolgreichen, ein Rin, ein Crow dreht sich um sich selber, wie alleine ist. Jetzt gerade heute Morgen kam die neue Single, also wenn ihr es gehört habt, ist es schon draußen, von Trettmann, von Ronny raus, 6-0 heißt die, wo es darum geht, ich habe zwar 6-0, aber bin alleine, ich habe eine riesen Wohnung, aber du bist nicht neben mir, ich fahre die fettesten Autos. Also dieses Thema, alles zu haben, alles erreicht zu haben oder viel erreicht zu haben und ich finde auch eine Künstlerin wie du, die von der Musik leben kann, hat einfach alles erreicht, Punkt, das ist so das Größte, was man erreichen kann von der Kunst oder ein Großteil von der Kunst leben zu können, das finde ich einfach wirklich alles erreicht und trotzdem alleine zu sein in vielen Momenten und trotzdem den Kampf mit sich alleine auszubrechen. Und da hat, wie gesagt, Corona das Brennglas nur mal auf einen gehegt, weil in der normalen Phase bist du so unter Druck, so unterwegs, Tour hier, die das da, dass du es gar nicht mehr spürst irgendwann und dann vielleicht zu spät spürst. Und ich glaube sogar, dass es eine Riesenchance ist, dass man es gespürt hat, dass man doch alleine ist irgendwie und dass es auch seine wunderschönen Seiten hat, alleine sein zu können. Ja.
Ich finde es sogar eine, also was du sagst, ich finde es sogar eine Riesenchance und es hat total einen Shift bei mir verursacht. Ich habe einen ganz dollen anderen Blick auf viele Sachen. Und auch aufgrund, weil ich mich viel mit vielen Sachen vorher nicht beschäftigt habe und es auch nicht wollte. Also ich habe das schon hart verdrängt. Ich bin so ein Meister im Verdrängen auch und musste das bitter lernen. Also das war gut auch, so eine gute Lesson, ne? Also auch dass dir jemand mal das wegzieht und sagt, nee, jetzt gibt's mal keine Tour und natürlich finanziell nervig so, aber auf der anderen Seite, es ging ja alles weiter für mich auch so. Wie du sagst, ich kann von Musik leben, das ist ein großes Geschenk und das muss man auch immer wieder, diese Dankbarkeit muss man auch immer wieder irgendwie sich dran erinnern, dass wirklich nicht viele Leute von der Kunst leben können und ich kann das und das ist wirklich mega geil. Yeah. Aber ich bin ziemlich undankbar geworden in den letzten Jahren. Ich habe immer gedacht, boah, es müsste doch noch mehr gehen. Und ich war so zerfressen auch von diesem, boah, ich muss noch mehr erreichen und da muss mehr sein und so. Und es ist ja auch schön, den Biss zu haben. Also ich finde auch, man sollte den Biss nie verlieren, dass man immer wieder angreifen möchte. Auf der anderen Seite muss es eine gute Balance sein zwischen dem, dass du auch wahrnimmst und beobachtest und wenn du dein Leben anschaust, dass du auch diese Dankbarkeit und dieses Glück empfindest, dass du das überhaupt machen kannst. Und bei mir sind so viele Dinge an mir vorbeigerauscht, die ich überhaupt gar nicht wahrgenommen habe, weil ich so verbissen war auf mehr und dass ich die manchmal gar nicht so wahrgenommen habe. Und das schaffe ich jetzt besser. Also das kriege ich auf jeden Fall jetzt besser hin. Ich versuche wirklich jede Sache so auch jetzt auch mit dem Gespräch und so. Ich finde es voll geil, dass ihr mich eingeladen habt. Ich finde es auch voll wichtig, so ein Gespräch zu führen und so. Aber witzigerweise hatte ich wenig solcher Gespräche, die auch so in diese tiefe Richtung gegangen sind, davor, also vor der Krise. So. Jetzt, jetzt, das wird so angeregt, obwohl es natürlich durch meine Texte und durch meine Songs weiß man schon, dass ich auch ein nachdenklicher und deeper Mensch bin, aber ich habe trotzdem in Interviews, habe ich versucht, das immer so ein bisschen von mir fernzuhalten und jetzt ist es, jetzt begrüße ich das, wenn man, wenn man mich darauf anspricht eigentlich.
In mir kommt gerade so ein bisschen ein Bild hoch, wenn ich mir wieder, ich gehe zurück zum Gesamtwerk, weil ich ein Gesamtwerk von einem Künstler, von einer Künstlerin immer wahnsinnig wichtig finde. Ich habe so das Gefühl, dass du mit den einzelnen Alben, mit den einzelnen Projekten Fäden gesponnen hast, die sich irgendwann verknotet haben, positiv verknotet haben und ich kenne jetzt erst zwei Songs vom neuen Album, aber ich habe das Gefühl, dass du den Knoten jetzt komplett ziehst und dass der jetzt platzt gerade, dass der in alle Richtungen platzt, dass der mit Highscore die Lebensfreude zeigt und hey, ein Grinsen auf dem Gesicht, mit Checkbox die traurige Seite zeigt und die komplette Facette von dir zeigen kann plötzlich und dass du jetzt auch nicht versuchst oder nicht dein Hauptziel ist, eine Platte zu machen, die komplett homogen klingt und es sich durchhören lässt, sondern eine Platte machst, also ich habe sie wie gesagt nicht gehört, eine Platte vielleicht machst, die dazu anregt, zuzuhören und die dazu anregt, nochmal zurückzuspulen. Gibt keine Kassetten mehr, wenn man zurückspult, aber ich habe immer noch dieses Klick, Klick, Klick.
Aber ich höre das auch, also ich kann das voll nachvollziehen.
Ist es so ein Stück weit?
Ja, voll. Also ach, du hast total recht. Ich habe mir diesmal wenig Gedanken um einen roten Faden gemacht, sondern ich gehe von Thema zu Thema, ne, was mich bewegt und ich glaube, das ist auch viel wichtiger. Ne? Also es ist keine Konzeption diesmal dahinter, und sondern eine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gerade so erlebe, und auch die anderen Songs werden komplett anders wieder sein, ne? So, wo man dann sagt, so okay, krass, wie passt denn das alles zusammen? Aber das war mir diesmal wirklich egal. Also mir ist es wirklich, ich glaube, das wird mir von Mal zu Mal egaler, weil ich merke auch, dass es macht auch gar keinen Unterschied. Ne? Also viel, viel wichtiger ist das, was man wirklich rausbringt. Und das war bei Highscore absolut der Fall. Ich habe den Song für mich so gefeiert. Okay. Und es war mir halt auch total egal, ob ich da jetzt alleine auf dem Dancefloor stehe und zu dem Song feiere. So, oder ob da jetzt noch Leute dazukommen. So,
das ist so, okay, schön.
Ey, ohne Scheiß. Ich hatte wirklich, ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt hier gerade was ich richtig hart abfeiere, und ich mache das komplett alleine. Und ey, hört's oder hört's nicht, ich feier's. Ich möchte auf jeden Fall dieses Momentum haben, dass ich in 20, 30 Jahren da sitze und denke, boah, geil, diesen Song hast du gemacht, fett. Geil, und, okay, und dafür hat sich's krass gelohnt und so. Ich weiß, dass das meine Karriere, das ist ein Auf und Ab, ne? Ja. Es gibt Songs, die sind erfolgreich oder nicht erfolgreich, aber ich finde da überhaupt gar keinen, ich habe da überhaupt gar nicht durchblickt oder so einen Modus gefunden, wo ich denke, so, okay, da muss ich jetzt, das ist jetzt erfolgreicher als das. So schaue ich gar nicht auf meine Musik, sondern ich schaue wirklich auf meine Musik so, oh geil, das hast du gemacht und das hast du auch gemacht und das war ja ganz anders als das. Und wenn, ich möchte zumindest das Gefühl haben, wenn ich drauf zurückschaue oder auch nicht jetzt drauf schaue, dass das jede Facette und meines Lebens irgendwie so dargestellt hat und echt bunt ist auch. Und nicht nur autobiografisch sein kann, sondern auch erzählerisch sein kann. Also in jeder Hinsicht kunstvoll ist. Yeah. Und das ist mir das Wichtigste. Und klar muss man von irgendwas leben. Ich hoffe, dass die Leute mir weiterhin treu sind auf der Tour, weil live ist halt echt ein wichtiges Ding. Ne? Das hat halt wirklich so gefehlt. Ja. Und ich musste meine Tour natürlich auch verschieben. Ne? Weil klar, ey, ich sag's wie es ist, im Herbst sollte ich meine Tour machen. Und wir schauen auf die Ticketverkäufe und denken uns, alrighty. Das würde ich sagen, es macht jetzt hier an der Stelle keinen Sinn, so, ja. Und dann schaust du nach links und rechts und denkst du, okay, alle haben gerade damit zu kämpfen. Ich war da ziemlich offen mit zu kommunizieren und habe gesagt, hey Leute, ich sag's wie es ist. Ihr gehört dazu, wenn wir weiter irgendwie auf Tour gehen wollen, dann müsst ihr Tickets kaufen. Ich weiß, ihr habt jetzt noch 4 andere Tickets an dem Kühlschrank hängen und vielleicht ein bisschen weniger Kohle durch jetzt Unsicherheiten und ihr habt auch noch ein bisschen Schiss wegen Corona. Aber das alles mischt sich dazu, dass halt die Leute weniger kommen. Und wenn sich das nicht auflöst, und das muss man den Leuten ja auch irgendwie auch sagen, weil sonst ändert sich das ja auch nicht, dann verändert sich die Situation für Künstler nicht. Und manche Künstler, will ich mal sagen, waren damit ein bisschen defensiver und haben irgendwie geschrieben aus produktionstechnischen Gründen oder weil wir nicht wissen, wie die Corona-Situation wird, wo ich denke, ey Leute, damit macht ihr noch ein bisschen Öl ins Feuer, weil wenn die Leute denken, aufgrund von Corona können sie nicht kommen, dann kommen sie auch das zweite Mal nicht. Ja. Also seid doch ehrlich und sagt, ey,
Haben nichts verkauft.
Wir haben halt einfach jetzt nichts verkauft. Liegt nicht an mir. Ich habe vorher halt auch immer ausverkauft. Die anderen haben auch ausverkauften Konzerte voll gehabt. Jetzt läuft es halt nicht mehr so wie vor der Krise. Das wird auch wieder werden. Ich glaube, wir brauchen aber noch 1-2 Jahre dafür, bis das an den Punkt kommt, wie es vorher war. Und dann werden die Leute auch wieder alle kommen. Aber es ist eine harte Durststrecke. Und dann muss man den Leuten auch sagen, wie es ist. Ne? Muss man ehrlich genug sein und sagen,
ich sau gut, dass du das sagst. Ja.
So sieht's aus und kommt jetzt wieder. Es glaubt mir, es wird bombastisch. Wenn ihr erstmal dieses überwunden habt, ich weiß, ihr habt euch entwöhnt auch dieser Zeit, ne, dieses Rausgehen und Feiern. Ja. Aber wenn ihr es erstmal wieder gemacht habt, merkt ihr, dass es total geil ist und dass man es auch wieder regelmäßig machen möchte. Ja.
Dann können wir noch ganz kurz zum Werbeblock kommen, weil du hast auch wunderschöne Locations, in denen du spielst. Du darfst dann in Hamburg im Mojo Club spielen. Eine ganz, ganz tolle Location in Berlin im Columbia Theater am 27. März. Hamburg ist am 22. März.
Ja, definitiv.
Also unsere Hörer sitzen hauptsächlich so Berlin, Hamburg und Stuttgart, weil ich aus Ludwigsburg komme. Und am 3. April in Stuttgart im Kulturquartier Proton und noch ganz, ganz viele weitere Locations. Ab dem 20. März bis zum 4. April bist du auf Tour und kommt alle rum, weil nur so läuft Musik und nur so, ehrlich gesagt, verdienen die KünstlerInnen auch Geld über Live-Veranstaltungen und nicht mehr über 0,0027 Cent per Stream.
Gut, dass du das weißt, ey. Ihr müsst euch mal mit Balbina darüber, ihr müsst die mal einladen, die kann euch da viel drüber erzählen.
Wie Balbina?
Ja,
die wollen wir unbedingt da haben. Ja.
Ey, ich kenne sie ja gut.
Ja,
ich mache euch den Kontakt.
Toll,
die kommt auf jeden Fall.
Ach, große Künstlerin.
Ja, die ist super. Das ist ein Herzensmensch von mir.
Ich finde die auch großartig. Ich habe den Arte Tracks gesehen von ihr, wo sie genau darüber spricht. Also ich bin ein Riesenfan, habe bisher noch keinen Kontakt zu ihr gehabt.
Das ich gebe dir den Kontakt.
Mega. Mega. Also live ist super wichtig und wie du gesagt hast, am Anfang haben die Künstler nicht darüber gesprochen. Mittlerweile auch eine Mia und eine Tokotronik mussten Tourneen absagen, was echt krass ist und was echt nicht geht. Und wir wollen nicht in eine Welt laufen, wo wir nur noch AC/DCs auf der 28. Abschiedstour sehen können und nur noch die ganz Großen sehen können, weil wenn sich im Kleinen nichts entwickelt, wenn sich im Untergrund nichts entwickelt, werden wir keinen Spaß mehr haben mit Musik in ein paar Jahren.
Voll, und das ist auch, was du sagst, insofern wichtig, weil es auch die neuen Leute betrifft.
Ja,
ne?
Voll.
Weil die haben im Moment gerade nicht so die Chance, irgendwie sich also größer zu werden oder überhaupt eine feste Fanbase aufzubauen, weil es ist schwer, als Newcomer überhaupt Konzerte zu machen. Deswegen bitte auch alle zu Leuten gehen, die noch nicht so lange auf dem Markt sind, die gerade geile Mucke machen, so wie Mele oder so. Mhm. Gibt so viele gute, tolle. Ja, die finde ich auch ziemlich cool. Die macht dann,
der habe ich auch toll gemacht.
Ja, die ist super. Also es gibt so ein paar.
Weil es von mir ist. Ich muss noch warten, ich war noch zu wenig Witze hier in der Runde.
Stimmt, es war jetzt so ein ganz schwerer Podcast hier, aber.
Ich fand das jetzt wirklich, das war so ein ehrliches und geiles Gespräch. Und ich bin immer der Quatschvogel, aber bei mir geht's auch relativ tief, aber das ist auch in der, also die Jokes überrollen mich selber, auch wenn sie schlecht sind, ich finde sie saugut. Nee, Mele hat auch einfach spitzen Texte, ne?
Die ist super, oder auch Esther Graf, die ist auch, mit der habe ich auch ein Feature und so, die ist auch super und es gibt so viele neue Künstler, die halt einfach, auch in diesem Pop-Segment und das ist so schade, weil die Frauen, es gibt so geile, weibliche, krasse, gute Pop-Künstlerinnen und hat sich natürlich jetzt dadurch, dass medial sich das so geschrumpft hat, auch TV und so ist ja nicht mehr so relevant für Musik. Ne? Also es gibt ja nur noch wenige Formate, wo man so zeigen kann, was man so macht. Und gerade kleinere Künstler haben jetzt auch nicht so die Chance, auch noch in den restlichen bestehenden TV-Sendungen irgendwie stattzufinden. Mhm. Aber wenn man da mal ein bisschen sucht und wühlt bei, keine Ahnung, bei Insta und TikTok, dann kommt man ganz schnell auf ganz viele tolle Künstlerinnen und die sehr, sehr geile Sachen machen und die für mich auch underrated sind und durchaus mehr Potenzial haben, da noch mehr stattzufinden, gerade die Frauen.
Ich finde, bei den Frauen, hat sich in den letzten Jahren, letzten 2-3 Jahren wahnsinnig, wahnsinnig viel getan. Ich bin so froh, also in meiner Jugend aus dem Hip-Hop gab es die Cora und das war's dann. Der Rest waren irgendwelche toxische Männer. Ja. Und heutzutage, wenn ich mir, ich komme wieder auf meine Tochter zurück, 11 Jahre alt, hallo Lela, die ganz anders aufwächst, die mit einer Selbstverständlichkeit aufwächst, dass Frauen verdammt nochmal auf die Bühne können und nicht mehr nur noch über Sex Sells, wie es vor 10 Jahren noch war, sondern da kommt eine Nina Chuba daher, so rotzfrech, so geil, so selbstbewusst oder eine Esther Graf oder eine Elif oder eine Nessie, wie sie alle heißen mögen. Unglaublich tolle Künstlerinnen, die eine Sprache haben, die ihr Ding machen, die einen Mittelfinger auf alles andere geben und das finde ich toll. Ich finde, Frauen haben gerade ein extremes Selbstbewusstsein. die da sind. Das finde ich so schön, das anzuschauen. Und ich bin echt Gott froh, dass es nicht mehr nur irgendwelche Kleiderstangen sind, die Klamotten tragen und hinproduzierte Songs spielen müssen und irgendwelche Features sich einkaufen, sondern dass sie endlich sprechen dürfen. So gefühlt irgendwie, dass da eine Zeit hinter uns liegt, die echt scheiße war und die jetzt Gott sei Dank zumindest beginnt aufzuhören. Finde ich ganz, ganz toll. Macht mir wahnsinnig total Spaß.
Und um das nochmal, das Positive zu sehen, weil ja manchmal, wir haben drüber gesprochen vorhin, dass viele auch das Genre oder den Algorithmus so bedienen. Ich finde, genau die genannten und auch die meisten Mädels, die gerade am Start sind, die machen das nicht so. Die sind echt frei, auch Esther und so. Ich kenne die ja auch. Die ist ja musikalisch ziemlich frei. Das passiert das geht von Hip-Hop über Pop, über Balladen. Also ist ja alles irgendwie da dabei, wo man sagt, okay, das, die macht sich keine Gedanken über Genres und was das jetzt damit zu tun hat. Und das machen die ganzen jungen Leute nicht mehr. Ich finde es total geil. Ich hoffe, dass sich das endlich irgendwie aufweicht und dass es, ja, es wird's auch, ne? Ich glaube, das hat noch sehr viel mit zu tun, dass da viele alte Gatekeeper in irgendwelchen komischen medialen Sachen da sitzen, die einfach musikalisch irgendwie leider gar nicht mehr am Puls der Zeit sind, sich auch leider damit nicht mehr so beschäftigen. Mhm. Und wenn das erstmal irgendwie, wenn die gehen und die Neuen kommen, dann dann wird es da auch wieder besser werden.
In der Reihe möchte ich auf jeden Fall noch die Haiti nennen, die absolut over allem ist. Ich liebe sie. Juju auch, großartige Künstlerin. Also da gibt es ganz, ganz viele, die ihren Weg gefunden haben, beziehungsweise einen Scheiß auf den Weg gehen, einfach rennen. Also wirklich herrlich. Wow. Ich freue mich da sehr, sehr drüber. Wenn wir gerade bei neuer Musik sind, wir haben immer so eine Playlist auch. Ich würde sagen, wir machen eine fünfte Staffel-Playlist, eine neue Playlist, damit wir neu anfängt. Also eine fünfte Staffel-Playlist, wo wir immer ein paar Songs draufknallen und auch unsere Gäste fragen, welche Songs sind so die Lieblingssongs, welche Songs laufen gerade auf Rotation. Das können neue sein, das können aber auch ganz alte sein. Ich fange an, damit du dir kurz Gedanken machen kannst, weil ich dich nicht vorbereitet habe und deswegen würde ich gerne anfangen. Natürlich würde ich gern von dir auf die Liste setzen Air Max, das ist mein Lieblingssong von der letzten Platte.
Ich mag den auch so gerne.
Und Highscore natürlich. Den neuen können wir noch nicht draufsetzen, setzen wir dann drauf, wenn er dann draußen ist. Ich glaube, im März kommt er erst oder so, oder?
Im Februar.
Im Februar?
20. Februar oder
irgendwas. Ja, dann setzt man dann drauf.
Mega.
Von Tretti würde ich den genannten 6-0 gern draufsetzen und da mein lieber Freund und Podcast-Partner Hendrik Müller mit Geist eine neue, grandiose Single draußen hat, würde ich gern You Need to Understand auf die Playlist. Ich mag die voll.
Die hat was voll Positives.
Die hat was Positives und die hat, was ich bei euch am allermeisten liebt, viel Stimme.
Ja, das ist echt, ich finde es ein Pop-Song.
Ja, ich mag den sehr. Danke für den Song. So, jetzt seid ihr dran. 3-4 Songs.
Okay, ich würde von Stromae würde ich L'Enfer nehmen. Mhm. Einfach weil der Song mich mit inspiriert hat, auch mein privates eigenes Depressionsthema anzugehen. Mhm. Ich würde gerne von Christine and the Queens
Schön.
People I've Been Sad nehmen, weil es auf das Gespräch zurückführend ist, dass Corona-Zeit ziemlich tough war. Mhm. Und als dritten, was nehme ich denn da?
Henne muss immer nachschauen. Henne weiß immer erst 8 Wochen vorher, dass wir das machen.
Ah ja, genau.
Ob der nicht schon drin ist oder was?
Nee, auch das ist gar nicht so einfach. Aber ich hab heute schon Bilder geschossen.
Ja? Oh, vorbereitet.
Der
Hendrik Müller ist vorbereitet.
Ich weiß gar nicht, wie spricht man das? Patrick Kor,
keine Ahnung.
Nummer, die ich selber spiele, ein DJ-Song mal wieder.
Und geil.
Zwar 58500, wahnsinnig geiler Song. Dann kam vom Kumpel von mir heute raus Praise the Lord von Ede. Mhm. Das ist tatsächlich auch ein Stuttgarter, ein türkischer Stuttgarter, wahnsinns geiler DJ. Der ist also ein ganz toller Freund von mir geworden und ist einfach immer gut drauf, lustig und macht ganz tolle Musik. Mit dem durfte ich ja auch schon einmal arbeiten. Dann heute rausgekommen, wusste ich gar nicht, Goldener Tag von Juno.
Hast du produziert oder?
Habe ich nicht gemacht. Haben die tatsächlich mal ganz selber und ich finde es ein Bombensong.
Schön.
Und das waren schon 3, gell?
Ja.
Geil. Dann
ich habe noch einen sogar.
Ja, bitte.
Und ich würde mir von Disaster und Dave Palace Walls wünschen. Mhm.
Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir sind relativ am Ende unserer wirklich wunderschönen Sendung.
Ja, ich fand es auch ganz toll.
Ich ärgere mich gerade, dass ich dich nicht vor 3 Jahren schon über den persönlichen Kontakt gefragt habe. Aber ich war da so ein bisschen, nee, mache ich nicht, weil irgendwie vielleicht kommt es dann blöd über Freunde. bin aber so ein bisschen zaghaft, hätte ich eigentlich machen sollen.
Das ist so witzig, ne? Wie man selber so, dabei wäre das gar kein Problem gewesen. Wahrscheinlich aber ich denke genauso wie du. Also ich würde jetzt umgekehrt auch wahrscheinlich jemanden nicht anfragen, obwohl das eigentlich ist es Quatsch, ne? Man kann es ja eigentlich immer probieren. Ne?
Man sollte eigentlich immer.
Aber ich will nie jemanden, weißt du, wenn Franz ist echt ein lieber Freund, ein Lieblingsmensch und ich will den nicht in eine Situation bringen, wo du ihm dann sagen musst, nee, ich habe keinen Bock drauf, wenn du keinen Bock drauf. Also ich will nie irgendwie Leute im zweiten Grad in eine Situation bringen, die unangenehm für irgendjemand sein könnte. Wenn ich dich jetzt persönlich deine Nummer hätte, hätte ich wahrscheinlich angerufen. Aber ich ärgere mich drüber, weil auch vor 3 Jahren wäre das ein super schönes Gespräch gewesen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit genommen hast und auch so irre offen zu uns warst. Das finde ich ganz, ganz speziell. Und ganz toll. Gibt es für dich jetzt noch irgendein Thema, über das du noch gerne reden würdest, was dir ganz wichtig ist, gerade noch auch Musik oder wie auch immer?
Ich glaube einfach nur abschließend, dass ich allen, die jetzt bisher dran geblieben sind, einfach nur sagen kann, bleibt weiter dran und versucht nicht diese Leichtigkeit und diesen Spaß nur aufgrund als Platzhalter Erfolg euch das dann zu nehmen zu lassen, nur weil der Erfolg sich nicht sofort einstellt, weil ich habe das lange Zeit, glaube ich, gemacht und das killt so ein bisschen so dieses, wie ihr das gesagt habt, diese Anfangseuphorie, die man für etwas hat, weil man etwas macht, was man einfach nur der Sache wegen macht und macht es immer der Sache wegen. Und ich lese immer diese schönen Rick Rubin Zitate auf Instagram, der ist sehr, sehr weise, der hat auch ein Buch rausgebracht, also gerne mal Rick Rubin folgen auf Instagram und immer mal so lesen, was er so schreibt, weil er das ganz gut zusammenbringt. Die Psychologie, also so das Wohlbefinden und das, diese Erfolgsseite von Musik. Und das ist ganz schön, so das als Abschluss. Ja.
Vielen Dank.